Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Herzlich willkommen beim Campus Radio. Heute sind nicht nur Campus Radio Leute anwesend, sondern ich führe ein Interview mit Julian Wolf, Gitarrist und freier Musiker aus dem Umkreis von Dresden, wohnhaft in Weinböhla, 20 Jahre alt. Und das Interview findet heute statt im Rahmen des bei ihm anstehenden 100. Konzert dieses Jahres. Julian, willst du unsere Hörer auch mal grüßen?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, bei so einem Star-Musiker wie dir doch immer. Also, du spielst Schlagzeug, seit du 4 bist, Gitarre, seit du 6 bist. Bist jetzt ausgezeichnet worden letztes Jahr als bester Nachwuchsgitarrist Deutschlands. Hast mit deiner 2016 gegründeten Band Funk Fragment zusammen mit Jans Heimels und Johannes Kellig den School Jam auf der Frankfurter Musikmesse gewonnen, dort die Auszeichnung als bester Nachwuchsgitarrist Deutschlands bekommen und habt einen Auftritt auf dem Hurricane Festival gewonnen. Willst du kurz berichten, was das für ein Erlebnis für euch war?
Ja, gerne. Was ich noch sagen muss, du hast Julius Weber vergessen, der war auch noch mit dabei auf der Frankfurter Musikmesse, alles gut. Grüße bitte. Und das war eigentlich ein relativ surreales Erlebnis wie das meiste, weil wir haben ja School Jam gewonnen, eigentlich mit dem Verdacht, dass wir nicht mal das durch die erste Runde schaffen, weil wir wussten nicht, also ich konnte mir zum Beispiel nie vorstellen, dass eine instrumentale Funk-Rock-Band das mal überhaupt so weit schafft, dass wir es überhaupt durchs Regionalfinale schaffen. Und als wir dann auf der Frankfurter Musikmesse gespielt haben in der Festival Arena, war das eigentlich sozusagen schon ein Höhepunkt. Hätten wir nicht gewonnen, hätte uns das schon gereicht. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in einem Club spielt, wie zum Beispiel Katie's oder so, und da sind halt deine Freunde, das macht alles riesig Spaß. Aber wenn du auf der Musikmesse in Frankfurt spielst, wo dich wirklich keine Sau kennt und die Arena dann ziemlich gefüllt ist, das macht einfach Riesenspaß, weil es ist natürlich eine ganz andere Technik, viel, viel mehr Publikum. Und das hätte uns schon gereicht. Und als dann sozusagen mein Name genannt wurde als bester Gitarrist, konnte ich das schon eigentlich gar nicht glauben. Und der Preis wurde mir überreicht von Marco Vried, ein wunderbarer Gitarrist und Komponist, der auch schon mehrfach in den Charts war mit seinen verschiedenen Metal-Bands. Er sagte zu mir den Satz, änder überhaupt nichts an deinem Gitarrenspiel, denn du klingst wie kein anderer. Und das war für mich eigentlich schon das größte Lob. Und dann haben wir auch noch als Band Kollektiv gewonnen. Das war eigentlich ein super Erlebnis und hat schon ewig gedauert, bis wir das überhaupt alle realisiert haben. Und dann haben wir es ja geschafft aufs Hurricane Festival als Preis, wie du sagtest. Und das war sozusagen noch surrealer, weil wir uns ein Backstage geteilt haben mit 187, mit Prinz P, mit Arctic Monkeys, glaube ich, und so weiter. Und wir auch sozusagen beim Frühstück mit denen saßen und dann auf die Bühne gegangen sind und haben da gespielt auf dem Hurricane Festival halt. Auch was ich gedacht hat, wird nie passieren. Und es war eigentlich ein schöner Einblick in sozusagen das Leben einer erfolgreichen und durchaus international bekannten Band. Dass wir da mal reinschnuppern konnten, war phänomenal.
So, gerade eben waren wir noch dabei, wie du mit deiner Band Funk Fragment erfolgreich warst. Jetzt kommen wir zu dir alleine, was ja auch Sinn des Interviews ist. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, du stehst kurz vor deinem 100. Solo-Konzert dieses Jahr. Wie fühlt man sich nach 90 Konzerten in nicht mal 365 Tagen und einige stehen noch an?
Ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich relativ müde, weil es war halt sehr, sehr viel Arbeit. Zum einen nehme ich nicht so viel Technik mit wie natürlich bei der Band, das war schon mal gut ein Pluspunkt. Aber das andere Problem, worüber ich mir auch keine Gedanken gemacht habe, ist, wenn du mit einer Band auf einer Bühne stehst, fällt nicht jeder Fehler auf. Sobald ich alleine solo mit Akustikgitarre und auch noch instrumental auf der Bühne stehe, muss man sich höllisch konzentrieren. Und nach den 90 Minuten war ich eigentlich jeden Abend tot. Und es fühlt sich eigentlich an wie immer. Also ich bin halt ein bisschen müder jetzt, aber ich freue mich sehr auf das 100. Konzert. Für mich fühlt sich halt immer noch an, als würde ich zu Hause sitzen in meinem Kinderzimmer und würde einfach irgendwelche Skalen üben. Also mir hat das nie irgendwie was ausgemacht, dass ich vor vielen Leuten stehe oder vor wenig oder so. Für mich fühlt sich das an, weil ich sozusagen auch in so einer anderen Welt bin als das Publikum, dass ich einfach eintauche in die Musik und dann ist gut. Und meine Devise war dieses Jahr lang und auch schon vorher, wenn es einem im Publikum gefällt, dann hat sich der ganze Abend gelohnt und das war jetzt bei 96 Konzerten bisher der Fall und von daher kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Dieses Jahr werde ich da wahrscheinlich nicht mehr reisen, weil ich war in 11, 12 Ländern dieses Jahr und quer durch Deutschland und eigentlich war das Reisen das, was mir dann am Ende wirklich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Lust genommen hat, aber es hat mich schon sehr, sehr, sagen wir mal, müde gemacht und geschafft. Aber auf Spielen habe ich wie immer Spaß und sobald ich eine Gitarre in der Hand habe, ist das alles verflogen.
Du hast gesagt, in 11, 12 Ländern unterwegs, fast europaweit. Gibt es ein Location oder ein Land, was dir besonders gut gefallen hat?
Ja, also Location ist die Night Flies American Bar in Wien vom wunderbaren Gerhard Wanderer. Liebe Grüße an dieser Stelle an ihn. Und das ist einfach super, weil es ist Wien. Das ganze Reisen macht schon Spaß, ne? Weil die Reise dauert nicht lange von hier. Hotelkultur ist super, Essen ist super, die Leute sind freundlich. Mir gefällt die Architektur, erinnert mich vieles an Dresden. Also habe ich sozusagen auch nicht so ein Heimwehgefühl. Und die Wiener sind einfach klasse Leute. Und jeden Abend, den ich da raus bin, habe ich eigentlich mehr verdient als irgendwo anders pro Konzert. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, ne? Also es war echt immer wunderbar. Und Land würde ich sagen Slowakei, weil ich wurde, glaube ich, selten so herzlich, bis auf in Wien, willkommen geheißen in einem Land oder in einer Stadt wie zum Beispiel in Bratislava oder Žilina. Und ich konnte mir nie vorstellen, also ich habe mir gedacht, als ich in die Slowakei kam, die Leute, die haben einen niedrigeren Lebensstandard, denen geht es vielleicht nicht so gut, aber es war absolut das Gegenteil, weil die kennen es ja nicht anders. Du kommst als Deutscher dahin und es ist alles spottbillig, aber die Leute sind unglaublich herzlich und warm und haben mich super in Empfang genommen. Und das Beste war eigentlich mit in Žilina, wo ich in einem Club gespielt habe. Man muss sich vorstellen, Dorf, mitten in den Bergen. Alles voller Wald umgeben und ich weiß nicht, vielleicht haben die 10.000, 20.000 Einwohner, aber übers komplette Dorf verstreut und ich sollte da spielen um 21 Uhr und der Saal war für 800 Leute und um 21 Uhr war keine Sau da und um 22.30 Uhr ging wohl das Nachtleben da los und es war alles voll und die haben dann alle Eintritt noch bezahlt und das war wunderbar. Hätte ich auch nie gedacht, dass mir das mal passieren würde. Also die Menschen in der Slowakei waren auch wunderbar und deshalb ist für mich auch ein Lieblingsspielort und ein Lieblingsland auf der Tournee auf jeden Fall.
Alles klar, jetzt haben wir quasi gerade erstmal deine Tournee beredet und dein 100. Konzert, was übrigens am 2. Oktober im Projekttheater Dresden stattfindet. Karten gibt es, glaube ich, sogar noch. Es ist noch nicht ausverkauft. Also, wer Bock drauf hat, wir werden am Ende auch noch mal ein, zwei Lieder von Julian anspielen. Schlagt zu und hört es euch live an. Sogar auch nicht als Soloprojekt. Dieses Konzert, das 100. ist, glaube ich, sogar auch mit Gästen. Habe ich recht?
Richtig. Dabei sind Leander, ein wunderbarer Singer-Songwriter, der ein bisschen so singt und aussieht wie Ed Sheeran. Da freue ich mich drauf. Romy Hampf aus Meißen, eine wunderbare Sängerin auch, mit der will ich so Poprock-Balladen und Titel vorspielen. Und dann Caroline Lommatsch hier aus Dresden, die wirklich eine begnadete Blues- und Jazz-Sängerin ist. Und wir spielen ein paar Titel zusammen und das kann ich jetzt vielleicht hier mal verraten. Der Abschlusstitel wird sein Hard Times von Ray Charles, was keiner so gut gesungen hat wie sozusagen das Original, selbst Clapton nicht. Aber ich finde, sie kommt sehr gut ran mit ihrer Interpretation. Also das wird ein Highlight und da freue ich mich drauf.
Dann haben wir jetzt quasi das in naher Zukunft liegende erstmal abgeschlossen. Aber bei einem Musiker, vor allem bei einem so begabten Musiker, fragt man sich natürlich nicht nur, was machst du gerade und was wirst du noch machen, sondern wie hat alles bei dir angefangen? Ich habe vorhin gesagt, du hast mit 4 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Mit 6 kam dann die Gitarre dazu. Was hat dich dazu gebracht, selber ein Instrument zu spielen und wie hast du angefangen, aktiv Musik zu machen, zum Beispiel oft Gitarre zu spielen und wie hast du es geschafft, wie viele andere eben nicht irgendwo frustriert aufzuhören?
Das größte Vorbild dafür war mein Vater, weil er hat neben seinem Beruf und neben seinem Studium und so weiter immer Bands gehabt und ist selber Gitarrist, auch immer noch ein viel, viel besserer mit 61 jetzt als ich. er hat mich sozusagen inspiriert, weil es war immer irgendwie Musik, entweder ein Konzertfilm oder eine CD lief bei uns im Haus. Und irgendwann hatte ich dann sehr wahrscheinlich die Idee, mal irgendwie Lärm zu machen. Und dann haben sie mir ein Schlagzeug gekauft, meine Eltern. Und dann habe ich einfach nur drauf rumgedroschen und so. Und das ging dann, bis ich 12 war, wo ich dann gemerkt habe, es gibt nur ganz wenige Leute, wie zum Beispiel Jan Zeimitz oder Florian Anger, die jetzt mal aus der Region gesehen wirklich musikalisch sein können auf dem Schlagzeug. Und da habe ich sehr früh begriffen, dass ich das nicht kann. Und habe dann mit 6 Jahren, wie gesagt, auch Gitarre gespielt, weil mein Vater hat mir auch mal eine Gitarre umgehangen und so, und dann habe ich drauf irgendwie gespielt und das klang alles grässlich. Und dann hat er sich gesagt, ach komm, aus dem muss mal was werden, vielleicht kann der mal ein bisschen Gitarre lernen, und drückte mir eine VHS damals noch von Eric Claptons 24 Nights in die Hand. Und das hat mich unglaublich inspiriert, so lange, bis ich alles spielen konnte, was Clapton auch auf der Gitarre spielt. Und das hat bestimmt 8-9 Jahre gedauert, aber ich habe da halt nie aufgegeben und wollte sozusagen immer wissen, was macht den Mann so besonders. Und habe mich dann mit seinem Leben, mit seiner Biografie, mit seiner Musik ausführlich beschäftigt und habe mir gedacht, na, vielleicht kriegst du das ja eines Tages auch mal so hin. Und mein Vater hat mir immer sozusagen auf dem Weg dahin andere Künstler noch gezeigt, klassische Musik zum Beispiel oder andere Gitarristen und andere Genres, und so habe ich mir dann aus vielen irgendwie was rausgepickt und habe dann sozusagen meinen eigenen Stil versucht zu entwickeln. Das war der erste wichtige Punkt, wenn ich jetzt drauf zurückblicke, dass ich nicht irgendwie versuche, jemanden zu imitieren, sondern ich gucke mir an, was die für Regelmäßigkeiten haben in ihrem Spiel. Und übernehme die dann und sozusagen spiele die dann aber in meiner eigenen Art und Weise. Und was mich vielleicht so ein bisschen hat herausstechen lassen, war, dass ich schon immer Ehrgeiz hatte, irgendwie mal auf der Bühne zu stehen und vor Leuten zu spielen. Weil viele Leute habe ich auch kennengelernt, die haben unglaubliches Talent, auch hier aus der Region. Aber die können einfach nicht vor Publikum stehen, weil die haben unglaublich schlimmes Lampenfieber und Versagensangst. Und das klappt bei denen nicht so gut, aber das Problem hatte ich nie, weil ich immer sehr wahrscheinlich davon überzeugt war, dass was ich mache gut ist. Und wie es sozusagen mit den Bands losging, weil ich wusste, dass die Frage kommt, habe ich mich damit heute nochmal beschäftigt. Und es stellt sich heraus, dass ich im Winter 2012, also bald 7 Jahre her, damals in der 8. Klasse, wo wir ja alle am Gymnasium Cosmic neu zusammengewürfelt wurden, Jonas Koch, Johannes Kellig und Livius Knibbe in einer Klasse hatte. Und ich habe Jonas mal irgendwann gefragt, weil ich wusste, dass er Schlagzeug spielt, ob wir nicht mal Mucke zusammen machen können. Und da haben wir uns getroffen und so, und das wurde aber nichts. Und dann hat irgendeiner gesagt, pass mal auf, hol doch den Johannes dazu, der spielt Bass. Und dann haben wir ein bisschen gespielt, und Johannes und Livius waren damals super Freunde und sind es immer noch. Und Livius spielt halt Klavier und produziert inzwischen eigene Tracks, auch sehr, sehr hörenswert. Livius Knibbe, ja. Und dann hatten wir halt Keyboard, Bass, Schlagzeug und Gitarre, so wie bei Funk Fragment später auch. Nur war das Problem bei uns, dass wir unglaublich jung waren und auch wenn ich so mal ein bisschen zurückhöre, unglaublich schlecht. Also das war wirklich die Anfänge von einer kleinen Band. Aber wir hatten irgendwie die Chance, beim Augenoptiker Vetter zu spielen auf dem Frühlingsfest von Weinböhler. Und irgendwie kamen wir auf die Idee, okay, da spielen wir. Und dann kam jemand vorbei, dem irgendwie die GT Masters Serie gehört hatte auf dem Lausitzring und quer durchweg durch Europa. Und der sah uns und hat gedacht, ey komm, junge Band, können ein bisschen Kohle gebrauchen, lad die mal ein und spiel bei uns auf dem Lausitzring. Und das war unser zweiter Gig als Band. Und der war auch unglaublich schrecklich. Und ich habe den Veranstalter im Januar oder Februar wieder getroffen, weil der nämlich zu meinem Konzert kam in der Longhorn Bar in Weinböhler. Und da haben wir uns nach 7 Jahren wieder gesehen und der hat mir dann auch gesagt, es war nicht so toll. Okay, also haben wir uns dann aufgelöst, weil wir auch sehr wahrscheinlich selber gemerkt haben, dass das nichts wird, und hatten dann eigentlich keinen Kontakt mehr miteinander. Und als ich dann sozusagen in die 11. Klasse kam, achso, und dann noch die andere Anekdote, die mir Jan Zeimitz erzählt hat, war, dass ich damals, als wir Jonas Koch hatten, die Band hieß übrigens The Strafers, Zu Deutsch die Tieflieger. Hat auch gepasst, wenn du dir die Mucke anhörst jetzt. Hab ich Jan Zalme 2012 oder 13 angeschrieben auf Facebook und gefragt, ob er nicht bei uns Schlagzeug spielen will. Und er hat gesagt ja und ich habe mich dann nie wieder gemeldet bis 2016. Was mir im Nachhinein leid tut, das wusste ich gar nicht mehr, aber naja. Auf jeden Fall kam ich dann mit Jan Zalmitz in den Kurs. Wir hatten beide Deutschleistungskurs bei der wunderbaren Frau Kümmel. Auch wieder viele Grüße an dieser Stelle. Und jetzt waren wir ja schon ein bisschen älter und so und ich war ein bisschen besser auf der Gitarre und Jan ist natürlich, war damals schon ein super Schlagzeuger. Und da habe ich ihn gefragt, ob wir nicht mal jammen können. Und das haben wir dann aufgenommen. Und ich glaube, das ist noch auf seinem Instagram. Also das muss irgendwie Sommer, Spätsommer 2016 gewesen sein. Und das war cool und da haben wir uns ein paar Mal getroffen und haben gemerkt, okay, das könnte was werden hier. Welchen guten Bassisten kennst du? Johannes Kellig. Also habe ich ihn auch dazu geholt und dann hatten wir zu dritt die Band und haben eigentlich nur gejammt und so. Und da sind dann auch Lieder entstanden wie My Dear und Friday, Saturday und so. Und das war eigentlich cool. Und dann für das Kammerkonzert, was unser erster Auftritt war, Februar 2017, glaube ich mal, habe ich dann noch Simon Junak dazu geholt, einfach um noch eine andere Stimme zu haben. Also hatten wir dann Saxophon auch noch dabei. Dann ging Simon sozusagen nach Bolivien für ein Jahr. Und wir hatten Julius Weber kennengelernt, der auch manchmal die Technik für uns gemacht hatte. Und er spielt Klavier, also war er dann auch mit dabei, während Simon nicht mehr da war. Und dann ging es eigentlich los mit dem sozusagen Liederschreiben, viel proben, viel aufnehmen, viel live spielen, so viel wie wir konnten. Und dann kam School Jam, Hurricane, Pushkin, Abschlusskonzert und dann habe ich mich entschieden, dazu auszutreten, weil mir die Musik dann nicht mehr gefallen hat und ich stelle mich ja nicht auf die Bühne und tue so, als würde mir das gefallen. Das ist ja wie so ein Clown im Setzkasten, der nach außen lacht und nach innen kotzt. Also das, warum soll ich das machen? Und außerdem wusste ich auch schon, wenn ich fertig bin mit meiner Tournee, das Letzte, was ich machen will, ist eine E-Gitarre in der Hand nehmen und irgendwie ein Album aufnehmen. Also habe ich dann direkt gesagt, kommt Killers, das bringt jetzt nichts mehr mit mir. Und ich bin da aber nicht traurig, das glauben nämlich die meisten Leute, aber eigentlich empfinde ich es als Befreiung. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es ein schönes Beschäftigungsfeld ist noch für die drei und jetzt mein Nachfolger, kann ich eigentlich nicht klagen.
Ja, jetzt hast du quasi fast deine gesamte bisherige musikalische Laufbahn offengelegt für unsere Hörer, was ja auch kein leichter Schritt ist, das bestimmt alles nochmal so zu rekonstruieren, jetzt nach so vielen Jahren. Auf deiner eigenen CD, die wir übrigens auch hier irgendwo rumliegen haben, Demos und Covers heißt die, hast du ja auch eigene Songs eingebracht. Gibt es einen Punkt oder ein Stück, wo du sagst, das ist das erste selbstgeschriebene Stück, das man als Musik bezeichnen kann?
Ja, auf jeden Fall. Das müsste, glaube ich, sein dann Bossa und Fragments. Das habe ich gespielt und geschrieben, während ich mit der Band noch zusammen war. Weil wir hatten manchmal so ein Bass-Interlude oder Schlagzeug-Solo oder Klavier alleine. Und dann wollte ich auch was für die Gitarre haben. Einfach so als Improvisation, das ging eigentlich ziemlich einfach, da hatte ich jetzt auch nicht immer jeden Abend Lust drauf, sondern ich wollte einfach ein komplettes Stück, was ich geschrieben habe, einfach mal vortragen, solo auf der E-Gitarre. Und das war erst Bossa, weil so ein bisschen Bossa Nova Rhythmus hat und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, schon als ich es geschrieben habe, weil es sind unglaublich viele seltsame, komische Akkorde drin, die sich auch manchmal schlecht greifen lassen auf der Gitarre, die wären vielleicht eher was für ein Klavier. Und diesen chromatischen Basslauf zu den tiefen Tönen hin. Und das fand ich irgendwie gut, dass ich das sozusagen in Akkord, in Bass und dann noch wie eine kleine Melodie alles in fünf Fingern in der linken Hand auf dem Griffbrett hingekriegt habe. Und da war ich sehr stolz drauf und habe das gespielt und das hat den Leuten auch gefallen. Und dann war ich aber sozusagen müde, das immer zu spielen, schon nach 10 Mal. Und habe mir dann ein zweites Lied überlegt, was auch sozusagen das Konzept hat, also seltsame Akkorde rein, ein Bass muss mit rein und dann noch bestenfalls eine Melodie, alles gleichzeitig mit 5 Fingern und ich wusste keinen Titel dafür und habe mir gedacht, komm, jetzt bist du in der Band, nenn's Fragments. So, und dann habe ich erst im Oktober letzten Jahres gemerkt, dass die ja eigentlich super zusammenpassen, weil Bossa ist in hauptsächlich H-Moll und Fragments in Fis-Moll. Und das wird natürlich super, da brauchst du nur einen Akkord oder zwei Akkorde finden, die das sozusagen verbinden. Und da habe ich das verbunden und aufgenommen. Und ich fand eigentlich, dass das schon immer so zusammengehörte, aber ich sozusagen das innerhalb von anderthalb Jahren erst geschrieben habe, die beiden Lieder. Und dass die so gut zusammengefunden haben, war Glück oder Schicksal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich da sehr, sehr stolz drauf. Und das hat sich ja aber lange hingezogen. Und dann das zweite Lied, worauf ich sehr stolz bin, ist Poseidon. Weil ich wollte eigentlich so 10 Titel haben auf der CD plus Bonus-Track. Und ich hatte ja ungefähr über 300 Ideen auf meiner Sprachmemo aufgenommen. Manche fand ich auch super, aber da ich mir nicht aufgeschrieben habe, wie die Akkorde gingen und habe da auch kein Bild von gemacht und kein Video, sondern hatte nur die Memo, wusste ich dann gar nicht mehr manchmal, wie ich nochmal die Akkorde spielen soll. Ich habe das dann auch nicht mehr rausgehört, weil die Quali dann auch doch nicht so gut war. Und dann habe ich die einfach gelöscht und das war okay. Also das konnte ich dann nicht nochmal sozusagen wieder aufleben lassen. Und mir fehlte ein Lied und dann habe ich mir gedacht, pass mal auf, morgen oder übermorgen ist es soweit, dass ich im Friedewald aufnehme bei Julius und du brauchst noch ein Lied. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, pass mal auf, mach mal eine einfache Tonart, also E-Moll, immer gut auf der Gitarre, einfach. A-Moll, vielleicht als Bridge oder so, vielleicht kannst du dann von A-Moll noch zu D-Moll und fertig ist. War aber zu langweilig, also habe ich die Bridge im 5/4-Takt geschrieben und fertig war die Laube. Und dann konnte man super drüber improvisieren, weil ich sozusagen mag, wenn du eine Taktart hast und einen Rhythmus und eine gewisse Schnelligkeit und dann in einer anderen Taktart Schnelligkeit, Rhythmus, drauf eine Melodie oder ein Solo spielst, weil es so verwirrend klingt für die Zuschauer, dass es einfach nur schön ist.
Quasi der Musiker, der sich an den nachdenkenden Gesichtern und zerbrechenden Köpfen der Zuhörer ergötzt.
Richtig, auf jeden Fall. Also ich war nie so richtig, also ich mag auch ein schönes Poplied, ne, aus dem Radio, keine Frage. Aber es geht nichts über einen guten Popsong. Aber das ist nicht meine Musik, die ich sozusagen darbieten will oder die ich auch zu Hause spiele. Also ich finde, je abgefahrener oder je komischer oder je dissonanter ein Lied ist, desto interessanter ist es für mich, auch zum Spielen, weil ich singe ja nicht dazu und irgendwie muss ich ja verschiedene Farben und Emotionen in ein Instrumentalstück reinbringen. Und das geht einfach mit D-Dur, C-Dur und G-Dur nur sehr schwer für meine Verhältnisse.
Ja, jetzt waren wir eben bei deinem eigenen Album, nenne ich es mal, bei deiner eigenen ersten CD, bei dem ersten eigenen wirklichen Lied, was du geschrieben hast. Deine Bandgeschichte hast du, besser gesagt, dem Hörer oder unseren HörerInnen näher gebracht. Wir haben über deine Tournee geredet und da stellt sich mir auf jeden Fall die Frage, gibt's einen Punkt oder gab es diesen einen Punkt, an dem du gesagt hast, ich mache nach dem Abi weiter mit Musik und kein Studium, vor allem weil demnächst im Oktober ja auch wieder das neue Wintersemester anfängt. Gab es da einen direkten Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt meine endgültige Entscheidung, ich werde Musiker?
Eigentlich so richtig nicht, weil ich wollte eigentlich, also ich habe die Tournee begonnen am 4. Januar dieses Jahr und ich habe mir dann schon so gedacht, also wenn du bis Juni nur miese machst, dann lässt es sein, weil ich muss ja nicht irgendwie für einen anderen Künstler irgendwas schreiben und werde dann als Komponist erwähnt, entweder ich mache meine eigene Musik und trage die live vor oder Ende. Und also Januar, Februar, März, du warst ja auch bei manchen Konzerten dabei, bin ich ja wirklich nur rumgekrebst, also es war wirklich schwierig, auch vom Finanziellen her, den Leuten hat es mal gefallen, aber die wollten mir da nichts geben oder ein Veranstalter mich nicht bezahlen, auch schön. Was ich auch nicht wusste, ist, du machst dir mit deiner Band einen Namen, spielst praktisch überall, wo du willst, hier in der Region, dann bist du nicht mehr Teil der Band, hast eine Gitarre, kannst trotzdem ungefähr genauso viel noch und dann wirst du ignoriert, also du fängst immer bei Null wieder an. Und das fand ich erst ein bisschen komisch und das ist mir auch auf die Füße gefallen, aber dann habe ich mir gedacht, komm, ja, dann musst du dir halt, wenn du jetzt als Solo-Künstler Erfolg haben willst, musst du dir das halt auch erarbeiten. Und von daher war das auch völlig okay. Und als ich dann im Mai, Juni, Juli, sagen wir mal, ohne dass das jetzt arrogant klingen soll, also ich bin da eigentlich selbst überrascht, ne, so viel auch verdient habe, dass es sozusagen Januar, Februar, März wieder reingeholt hat und April und vor allen Dingen dann bis Oktober, November, Dezember dieses Jahr reicht, habe ich mir gedacht, oh, guck mal, vielleicht findest du dafür ja doch einen Abnehmer. Und dann war für mich eigentlich klar, ich mache das nächstes Jahr wieder. Also Wintersemester interessiert mich dieses Jahr wieder überhaupt nicht, weil meine Konzerte für Januar, Februar, März schon fast alle stehen. Und nach dem Abi, ich wollte einfach ich wollte nicht mehr den Druck haben, da musst du hin, das musst du machen, weil wenn ich mal ehrlich bin, Abi hat eigentlich nur genervt, bis auf die Leute und die Raucherlaterne, hat das da überhaupt keinen Spaß gemacht, weil du ja sozusagen in einem Zimmer gefangen gehalten wurdest, ja, um das jetzt mal ganz übertrieben darzustellen, und musstest dich mit Stoff befassen, was dich A nicht interessiert und was du B auch sehr wahrscheinlich nie mehr brauchst. Und als ich dann mein Abi endlich in der Tasche hatte, war für mich klar, jetzt bin ich frei und jetzt geht es sozusagen auch darum, erstmal ein bisschen persönliche Lebenserfahrung zu sammeln. Also wir kennen ja Freunde, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die ja wirklich nur Bulimie-Lernen betrieben haben und im Leben nicht klarkommen. Und die studieren natürlich jetzt fleißig und da geht das so weiter und vielleicht sind die mit Ende 20, 30 dann mal aufgewacht und haben mal was vom Leben gesehen. Also das heißt jetzt nicht an alle jungen Leute, die mir vielleicht zuhören, macht euer Abi. Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und man hat auch noch ein Leben. Ne? Weil so viel haben wir jetzt auch nicht gemacht. Aber ja, ich wollte einfach die Freiheit haben zu sagen, ich gehe jetzt nach Krakau, weil die Stadt ist geil. Und fahre da jetzt hin, schreibe einen Club an und mache da meine Musik. So, und danach fahre ich nach Bratislava und danach fahre ich nach Basel und danach fahre ich nach Köln. Das wäre alles gar nicht möglich gewesen, weil ich ja auch wirklich im April manchmal in 14 Tagen 11 Konzerte gehabt habe. Und Unterstützung war immer da von Seiten der Schule aus, aber natürlich nicht über den Zeitraum. Also konnte ich es nicht erwarten, sozusagen auch nachdem ich aus der Band ausgetreten bin, einfach nur meine Musik zu machen, auf keinen und niemanden zu hören und einfach das zu präsentieren und zu machen, worauf ich Lust habe. Das fand ich unglaublich befreiend und auch augenöffnend, vor allen Dingen auch das ganze Reisen. Und da habe ich mir eigentlich gedacht und denke ich mir immer noch, was anderes willst du eigentlich nicht machen. Ich hoffe mal, dass es noch ein paar Jährchen so weitergeht.
Wo wir gerade beim Thema sind, noch ein paar Jährchen weiter, dass du sagst, du möchtest nach deiner diesjährigen Tournee nächstes Jahr auch so ähnlich weitermachen. Hast du dir für nächstes Jahr schon konkrete Ziele gesteckt oder ein paar Meilensteine, die du erreichen möchtest?
Eigentlich nicht. Also ich wollte eigentlich nach dem Jahr jetzt kürzer treten, aber das funktioniert natürlich nicht, weil ich auf der einen Seite müde bin und brauche eigentlich Entspannung. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Monat kein Konzert gegeben habe, werde ich wahnsinnig. Das heißt, ich mache im Januar Deutschland, wenn alles gut geht, im Februar Österreich und dann im März Schweiz. Mehr aber diesmal wirklich nicht, was das Reisen angeht. Und dann komme ich zurück und dann überlege ich mal, wie mein nächstes Album aussehen könnte. Weil das wäre sozusagen ein Ziel für 2021, ja, zwei Jahre dazwischen. Mal gucken, wie ich mich da verändert habe und auch meine Musik. Und ich werde bestimmt ein paar Gastmusiker einladen beim nächsten Mal, weil ich finde das zwar schön, dann auf Tournee auch alleine zu spielen und zu präsentieren. Die meisten Leute, die da kommen, sind ja wirklich Gitarrenfreaks oder Musikfanatiker. Ja, die gucken ja auf meine Finger mehr, als dass sie überhaupt zuhören. Also ist das gut, dass ich das sozusagen alleine darbieten kann, ohne irgendwie noch einen anderen Gesichtspunkt oder einen anderen Aspekt dahinter. Aber auf dem Album muss ich sagen, ich wollte es zwar so roh haben, wie es ist, aber gegen eine Zusammenarbeit habe ich natürlich nichts und das ist jetzt, wirkte jetzt auch so dieses Jahr, als ob ich jetzt denke, ich mag die anderen drei Leute aus der Band nicht, ich trete aus, ja, ich kann nicht mit denen zusammenarbeiten, ich bin ein Psycho, der alles alleine machen muss, das stimmt überhaupt nicht, also ich hätte auch gerne wieder eine Band, ne, aber ich weiß nicht, ich muss irgendwie erstmal meine eigene Musik noch selber finden oder auch verwirklichen und das werde ich dann machen. Und was natürlich schön wäre, wenn ich dann sozusagen nicht nur die Tournee machen kann, sondern nächstes Jahr auch im Vienna-Haus in Dresden halt eine Residenz gebe. Da arbeiten wir gerade dran. Ich hoffe mal, dass das klappt. Also einmal im Monat für ein Jahr, weil das ist nicht weit weg. Jeder kann kommen von Freunden, Familie, Verwandte und so weiter. auch einfach ganz normale Leute, die mal da ein Bierchen trinken gehen oder einen Cocktail, können dann hingehen und mich dann mal live sehen. Und irgendwann in den 12 Mal passt ja vielleicht so, dass ich in Dresden nichts mehr mache, außer da nächstes Jahr, damit ich einfach einen festen Ort habe, wo ich mich auskenne, wo ich spielen kann, wo die Leute kommen können. Und dann das sozusagen im Zusammenkommen ist immer, was weiß ich, an einem Donnerstag von dem Ende des Monats, wo alle halt kommen, sich die Musik anhören, einen schönen Abend haben. Und das ist eigentlich, ich habe keinen großgelegten Meilenstein, außer dass ich irgendwie Leute damit mit meiner Musik beglücke. Ne? Also wie gesagt, wenn es einem im Publikum gefällt, hat sich der ganze Abend gelohnt.
Sofern man davon leben kann.
Ja, obwohl ich dabei noch einen Tipp habe an alle sozusagen jungen Künstler. Also ich finde, es kommt drauf an, man sollte sich doch mal Gedanken machen, nicht nur Musiker sein, sondern Musiker zu sein, sondern ein bisschen auch Geschäftsmann. Weil ich habe immer nie begriffen, dass meine Zielgruppe eigentlich 40- bis 80-Jährige sind. Also macht von daher Spotify und YouTube nicht viel Sinn bei meiner Musik. Sondern ein Album oder eine CD. Ich hatte auch jemanden, der eine Shellac-Platte wollte. Also von daher, da bin ich fast umgefallen. Und ich würde einfach sagen, bei Spotify bringt ja nicht viel, vor allem wenn man jetzt Künstler ist aus der Region, Kohle rein. Das muss man ja ganz klar sagen, weil man will ja nicht nur Musik machen, weil es einem selber Spaß macht und den Leuten natürlich auch. Das ist ja der Hauptgrund, warum man es macht und sollte auch so bleiben. Aber irgendwann muss man ja auch sehen, dass sich wenigstens die Arbeit gelohnt hat, weil manche Konzerte habe ich wirklich gespielt und habe mir nach 30 Minuten gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dem Veranstalter gefällt es mir, aber dem Publikum überhaupt nicht, ich will hier weg, zum Glück werde ich dafür bezahlt. So, wenn du das nicht hast, an manchen Tagen ist die Motivation auch, sagen wir mal, ziemlich im Keller. Und womit ich sehr gut gefahren bin, ist bei meiner Musik, also ich würde es jetzt bezeichnen als Bluesrock, mit einer CD. Also ich möchte damit eigentlich sagen, dass die Leute, vor allen Dingen auch die Jüngeren, nicht nur das hören sollen, was im Radio läuft, sondern sich auch mal eine CD kaufen oder von mir aus eine Schallplatte und damit auch junge Künstler vor allem unterstützen, wenn ein Album auf solchen Formaten erscheint, weil ich finde zwar Spotify ist super, höre ich auch nur beim Reisen, aber man muss natürlich auch sehen, dass man den jungen Künstler fördert und das soll nicht nur sozusagen die älteren Generationen machen, sondern die Jungen ganz genauso. Also beim Kleppen braucht man keine Vinyl kaufen, dann kann man sich auf Spotify noch und nöcher anhören, weil der hat Erfolg genug, Geld genug und wenn man es haben will als Sammlerstück oder so, ist das okay. Aber man sollte junge Leute fördern damit. Also, wenn Searching for Home und Steaming Animals eine CD machen, kaufen.
Alles klar. Damit endet fast schon das Interview. Du hast mir meine letzte Frage etwas vorweggenommen. Die wäre gewesen, ob du eventuell den Musikern und vor allem den jungen Musikern unter uns, unseren HörerInnen, hast du ja jetzt schon was mitgegeben. Gibt es noch irgendwas, was du gelernt hast, was du jedem Hörer, egal welchen Alters, Geschlechts und Musikalität, mitgeben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also das Geschäftliche ist die eine Sache und dann gibt es natürlich auch noch das Handwerkliche. Und das ist ganz klar auch wieder abhängig von deinem Ziel oder was du machen willst. Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, Musiktheorie hilft unglaublich. Vor allem, wenn man dir einen Zettel hinlegen kann und sagt, spiel mal. Das macht einen guten Eindruck und das zeichnet auch einen guten, sagen wir mal, studierten Musiker natürlich aus. Aber eigentlich bringt das in einem Bandgefüge oder wenn du dich alleine konzentrierst auf deine Musik und nur alleine Musik machst, eigentlich nicht so eine große Rolle, also nicht davon abgeschreckt sein, wenn man keine Noten kann und wenn man Musiktheorie nicht beherrscht oder wenn man nicht weiß, was eine Quinte ist oder was weiß ich. So ein paar grundlegende Dinge würde ich schon anraten zu lernen, aber wirklich nur das Grundlegende. Und dann natürlich das Reisen. Also ich hatte einen super Vorfall in Weinböhler, ja, ob du es glaubst oder nicht, in der Wanted Bar. Und ich wurde dann gefragt, sag mal, musst du denn eigentlich Musik studieren, um in einer Band auf Tournee zu gehen? Dann habe ich gesagt, nee, vollkommener Quatsch, du kannst noch so ein studierter Musiker sein und hast Reiseangst wie die Hölle. dich wird keine Band engagieren, aber wenn du halt trotzdem gut spielst und jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung hast von Musiktheorie, aber dein Handwerk verstehst und auch noch reisen kannst, dann bist du genau der Richtige. Also das würde ich auch mitgeben, da mal drüber nachzudenken. Und natürlich einfach sozusagen lernen, das auszudrücken, ob es jetzt auf der Gitarre ist, auf dem Klavier oder sonst wie, oder ob es mit Gesang ist, einfach sich selber zu präsentieren in der ehrlichsten Form, wie es dir irgendwie möglich ist. Weil das Publikum hat immer recht und du kannst sozusagen dich nicht verstellen und auf ein Publikum eingehen, sondern du musst einfach das machen, was du immer machst, und wenn du dabei ein blödes Gesicht machst oder wenn das einfach nur pur klingt und wenn das Rock ist, wenn das Punk ist, wenn das Pop ist, wenn das Funk ist, egal. Du musst einfach den Leuten das, dein wahres Ich sozusagen zeigen, auch auf der Bühne. Und danach wirst du ja beurteilt und am Ende dann auch, wenn es gut läuft, bezahlt oder halt auch nicht, weil du spielst ja eigentlich vor Publikum in erster Linie, um rauszufinden, ob anderen Leuten dein Zeug auch gefällt. Und wenn man sich sozusagen permanent verstellt, dann merkt das ein Publikum sofort und geht. Und da darf man auch nicht anfangen, irgendwie zu graben, so hab mich doch lieb oder noch schlimmer, das Publikum zu beschimpfen. Weil, wie gesagt, das Publikum hat immer recht. Und wenn das dem Publikum nicht gefällt, dann würde ich einfach sagen, okay, dann liegt das Publikum, ist jetzt zwar gegangen, ist bei mir zum Glück nicht passiert, aber das Publikum geht halt und dann bist du vielleicht am falschen Ort oder du musst noch irgendwas verändern, aber immer dann so verändern, dass du dir selber treu bleibst. Also ich mache ja zum Beispiel jetzt auch eine ganz andere Musik als die mit meiner Band früher, aber das bin eigentlich noch viel, viel mehr ich, als ich überhaupt geglaubt habe, weil sozusagen die Band ist, bin dann sozusagen gar nicht mehr ich, wenn ich das von heute sehe, und das sind einfach so kreative Phasen, mal klappt's mehr, mal klappt's weniger. Ich würde mich davon nicht abhalten lassen, einfach machen, was du magst und was du liebst, und rauf auf die Bühne, gucken, wie viel Leuten gefällt, mach einen Gig, organisier was, lad dir Freunde ein und dann hab einen schönen Abend.
Das waren jetzt die abschließenden Worte unseres heutigen Interviewgasts Julian Wolf, 20 Jahre, seit 14 Jahren Gitarrist, auf Deutschland-Tournee gewesen, fast 100 Konzerte gespielt dieses Jahr. Eigene CD schon rausgebracht. Das Konzert, wie gesagt, am 2. Oktober im Projekttheater in Dresden. Karten gibt's noch an der Abendkasse. Und bei Eventim natürlich auch. Wer hingehen möchte und sich selbst von seiner Gitarrenkunst überzeugen kann, der ist herzlich eingeladen, diesen Abend mit uns zu teilen, mit ihm zu teilen. Und damit würde ich dir danken für das Interview, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du auch so ausgiebig erzählt hast.
Vielen Dank, und ich freue mich schon auf die Missverständnisse, die dieses Interview ziehen wird, und auf die Reaktion.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.